Für den Willkommensgruß, das möchte ich meinerseits erwidern. Ich denke, Sie freuen sich ein wenig, wenn Ihr Bruder Nestvogel so gefragt ist, dass er auch gerne wohin eingeladen wird. Allerdings ist er dann nicht hier. Er kann sich ja nun nicht zerreißen. Ich werde keine Ambitionen haben, ihn zu ersetzen. So ein Talent kann man nicht ersetzen. Und deshalb danke ich, dass Sie Vorlieb nehmen mit mir. Wir wollen heute in dieses Thema, das durch diesen Tag vorgegeben ist, der ja einmal von König Friedrich Wilhelm III. Eingerichtet worden ist, 1700 so und so viel, und dann auch widerwillig doch zögernd noch von der Kirche übernommen worden ist, aber es ist schon sinnvoll, auch über die Ewigkeit nachzudenken, nicht nur über den Tod, auch das ist sinnvoll, darüber nachzudenken, die Zeit zu nutzen, Carpe Diem, ja, aber auch eben über die Ewigkeit, über das, was ja noch in der Zukunft liegt und was auf uns zukommt. Denn diese Zeit, die rauscht ja wirklich so schnell dahin. Und so soll heute das Thema sein, der Tod, der ins Leben führt. Sie werden das merken, dass wir werden uns dahin arbeiten zu diesem Thema. Zunächst einmal muss ich einfach darüber nachdenken, immer wieder auch über die Zeitgenossen, die mit dem Evangelium so schlecht was anfangen können und die oft so militant sich dagegen stellen. So leidenschaftlich. Man fragt sich immer, warum Menschen dann ja gleichsam wie geritten von einem Geist, könnte man mal sagen, dann so dagegen stehen. Ich frage mich manchmal, spüren Sie den Druck im Gewissen, dass Sie merken, ja, wenn das alles so wahr ist und wenn das rauskommt, ob Sie deshalb ablehnen wollen, jemand, der da verdrängen möchte, der entwickelt ja dann besondere Energien. Oder spüren Sie unterschwellig, es gibt Gott, die Bibel hat doch recht, es gibt Fakten und man möchte das abwehren. Oder werden Sie einfach nur geritten von irgendeinem Geist, von irgendeiner fremden Macht? Jedenfalls müssen wir damit umzugehen lernen, weil das ja zusehends zunimmt. Man kann das nicht immer wie die Araber machen, sie haben ja ein ganz brauchbares Sprichwort auch mal drauf, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter, manchmal kann man das machen, aber es ist nicht immer so. Es geht nicht immer so. Und es ist schön, wenn Gott einem Courage schenkt. Und wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, dann möchte ich, dass Sie das richtig missverstehen. Ich möchte, wenn ich jetzt eine Institution oder einen Berufsstand nenne, den damit nicht verunglimpfen. Auch nicht irgendwelche bestimmten Menschen, sondern so wie es eben überall sein kann. So war es eben auch hier und das ist dann das Beispiel eines Einzelnen. Da war ein Christ in der Truppe. Er war bekennender Christ. Das spürte man bald. Nicht so, dass er so sagte, naja, ich bin schon 3 Monate bei der Armee und keiner hat was gemerkt. Nein, er war bekennender Christ. Und das kriegte man sehr bald heraus. Das sprach sich rum, auch bis zum Hauptmann. Und dieser Hauptmann war wirklich so ein militanter Atheist. Der konnte das also nicht ab. Und eines Tages, als er die Truppe antreten ließ, da ritt ihn auch wieder irgendwie sowas. Jedenfalls auf einmal sagte er, als die Truppe zum Appell angetreten war, Soldaten, seht ihr den Himmel? Jawohl, Herr Hauptmann. Seht ihr die Wolken? Jawohl, Herr Hauptmann. Seht ihr die Sonne? Jawohl, Herr Hauptmann. Seht ihr Gott? Nein, Herr Hauptmann, dann gibt es ihn nicht. Die Richtung war klar, in die geschossen werden sollte. Und auf einmal, ja, Das hat wohl was mit dem Heiligen Geist, mit Zivilcourage vom Geist Gottes zu tun. Auf einmal packt es diesen jungen Soldaten und er sagt, Soldaten, seht ihr den Hauptmann? Jawohl. Seht ihr den Kopf des Hauptmanns? Jawohl. Seht ihr das Gesicht des Hauptmanns? Jawohl. Seht ihr den Verstand des Hauptmanns? Nein, dann hat er keinen. Wir können jetzt über diese Pointe schmunzeln und lachen, aber nicht immer wird einem das geschenkt. Und nicht immer hat man diese Souveränität, damit umzugehen. Aber wir müssen einfach lernen, uns in dieser Zukunft auf diese Situation einzustellen, dass da Menschen sind, die es absolut nicht abkönnen, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben und dass wir ihn repräsentieren möchten, für ihn werben möchten. Genauso ging es den Christen in Thessalonik. Diese Geschichte packt mich immer, wenn ich das so lese, wie sie dort standen. Es wird uns berichtet, als Paulus auf der zweiten Missionsreise war, er war 3 Sabbate in der Synagoge und hat dort missioniert. Und zunehmend entstand ein Widerstand der Juden, der Traditionsjuden, die einfach sich dem Evangelium nicht öffnen wollten. Und es entstand ein Druck, sodass Paulus aus der Synagoge herausging, einen anderen Lehrsaal anmietete und die Gemeinde dort versammelte. Sie wahrscheinlich noch einige Tage und Wochen dort zusammenblieben. Genau wird uns das jetzt nicht gesagt. Ich nehme an, dass es eben mehr noch als diese 3 Wochen waren. Jedenfalls, es entsteht eine kleine Gemeinde. Aber diese Gemeinde hat Druck, hat Zoff. Und Paulus liegt dieser Gemeinde natürlich sehr am Herzen. Es wird so stark mit diesem Druck, dass Paulus heimlich aus Thessalonik heraus muss. Die Brüder wollen ihn decken, sie wollen ihn schützen und sie sorgen, dass er heimlich herauskommt. Schließlich geht er nach Berea. Dort wird uns ja berichtet, dort war es sehr viel anders. Da waren sie sehr viel edler gesinnt, sie forschten in der Schrift. Dann geht er nach Athen und dann schließlich zurück wieder nach, oder ja, auf dem Rückweg nach Korinth. Das bewegt ihn immer wieder. Wie geht das in Thessalonik weiter? Wie steht diese Gemeinde jetzt unter diesem Druck? Und so sendet er wohl Timotheus und Silas hin. Jedenfalls in Athen ist er allein. In Korinth treffen sie wieder zusammen. Und dort berichten sie ihm, dass sie vorwärts gehen, dass sie marschieren, dass sie unter diesem Druck stehen. Aber er berichtet, der Timotheus wohl und Silas, sie berichten über die Fragen in der Gemeinde. Und die werden nun im 1. Thessalonicher Brief behandelt und wir sehen das. So ist dieser 1. Thessalonicher Brief, der wohl im Frühjahr 52 etwa geschrieben wird, können wir durch die Umstände so datieren. So wird er ein Zeugnis dafür, dass Probleme manchmal einen Sinn haben, eine Sinnlösung, eine Problemerklärung für andere. Wir wüssten beispielsweise über diesen heutigen Bibeltext, den wir nachher lesen wollen, wohl nichts, wenn es die Situation nicht gegeben hat. Ergo, die Drucksituation, die wir manchmal erleben, kann also etwas zu tun haben, damit anderen eine Antwort wird. Darüber ist mal nachzudenken. Es hat also nicht immer nur etwas jetzt unmittelbar und direkt mit uns zu tun, sondern manchmal möchte Gott unser Leben und die Fragen, die uns bewegen, zu einer Antwort für andere machen. Und da sind wir bei diesem ersten Gedankenkreis, der uns heute in der Predigt bewegen soll. Was erwarten Christen von der Zukunft? Und die Antwort ist die, wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Jesus hat es ja in seinen Abschiedsreden in Johannes 14 so schön gesagt. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn nicht, würde ich dann gesagt haben, dass ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das hat also Christen seitdem immer wieder bewegt. Und sie waren eben in der Naherwartung, weil Jesus das ja eben zeitlich nicht festgelegt hat, sondern ihnen immer wieder gesagt hat, Zeit und Stunde, wie wir vorhin gehört haben und gelesen haben. Zeit und Stunde weiß niemand, seid bereit, wacht. Diese Naherwartung wollte Jesus immer wieder. Wir warten also auf den wiederkommenden Herrn. Und so wollen wir diesen Text einmal hören und lesen, wie er im 1. Thessalonicher 4 steht. Nun muss ich Ihnen gestehen, durch einen Lapsus habe ich hier 1. Thessalonicher 5 übermittelt. Und so haben wir den Text aus dem Kapitel 5 abgedruckt, der auch sehr schön ist, aber uns jetzt hier nicht zielgerichtet leiten sollte, sondern Kapitel 5. Wer eine Bibel hat, ist jetzt im Vorteil, kann das mitlesen. Ich will es uns noch mal langsam und deutlich lesen, vielleicht nach dem gewohnten Luthertext. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Offensichtlich waren das die Fragen, die sie bewegten. Jesus kommt wieder, jetzt sind einige gestorben. Was wird denn jetzt? Was ist denn mit denen? Was ist denn mit der Verheißung? Und so weiter. Also darum haben wir diesen Text dann auch und diese Antwort. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Der alte Luthertext von 1912 sagt hier also, andere übersetzen, auf die gleiche Weise. Das ist schade, dass das in der 84er Revision etwas verflacht ist. Die Elberfelder sagt auch auf diese Weise. Also genauso wie Jesus auferstanden und entrückt ist, so ist es auch die Verheißung für die Christen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Elberfelder sagt hier so schön, so ermuntert euch. Hier steht dieses Wort Parakaleo, das im Johannesevangelium eben uns den Tröster verheißt. Das ist in der Hauptsache trösten. So ermuntert, so tröstet, so stärkt euch mit diesem Wort. Es hat auch einen leichten Klang in Richtung Ermahnung, aber mehr eben in Tröstung. Das ist der Sinn. Stärkt euch, lasst euch ermutigen, lasst euch aufrichten, lasst euch aufbauen in dieser Weise. Wer also im Glauben lebt, wer im Glauben starb, der ist dann dabei, kann Paulus ihnen sagen. Habt keine Angst. Und für uns heute gilt das, wir warten nicht auf das Chaos, wir warten nicht auf den Weltuntergang, auch wenn er von den Mayas prophezeit wird. Wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten nicht auf den Zusammenbruch der Wirtschaft oder sonst etwas, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Jesus kam nicht in diese Welt, um sie zu reformieren oder sie zu reparieren, sondern er will es so, dass diese Welt, die unter dem Diktat des Fürsten dieser Welt, des Gottes dieser Welt steht, wie er einmal genannt wird. Satan, der ja als Statthalter auf dieser Welt eingesetzt war und diese Welt nun in seinen Geistesbann und seinen Geistesbereich gezogen hat. Gott hat diese Welt nicht für die Reformation vorgesehen, sondern er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und er hat seiner Gemeinde vorausgesagt, er wird sie, bevor dieser Tag kommt, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, wir erwarten den wiederkommenden Herrn, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Bevor das geschieht, geschieht ja einmal auch die neue Hoffnung für Israel. Er kommt sichtbar wieder. Er wird den Antichristen erledigen und er wird in Israel das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Das alles wird als Tag des Herrn zusammengefasst. Das können wir jetzt einfach nicht alles groß auslegen. Darüber müsste man weiterarbeiten und ich denke, viele sind informiert. Aber eingeleitet wird dies durch Jesu Wiederkunft für seine Gläubigen. Das heißt, er kommt eben noch nicht sichtbar wieder. Er kommt im unsichtbaren Bereich und die Christen werden ihm entgegengerückt. Bezeichnenderweise in den Kosmos, in die Luft, in den Herrschaftsbereich Satans, dort wird Jesus seine Brautgemeinde empfangen. So sagt es uns die Schrift. Dort wird er den Sieg für sie in dieser Zeit gleichsam proklamieren. Er kommt blitzschnell, er kommt ganz plötzlich in unwahrscheinlich kurzer Zeit. Siehe, ich komme bald, ich komme rasch, ich komme überraschend, kann man da an dieser Stelle auch übersetzen, wo diese Stellen stehen. Unter einem Befehlsruf, wer diesen Befehlsruf ausspricht, ist nicht deutlich, ob es ein Engel ist, ob er es selbst sagt, möglich. Gottes Schweigen hat ein Ende. Ein Erzengel, ein Engelgeneral wird dort auftreten und die Posaune Gottes, das ist nicht die letzte Posaune aus der Offenbarung, sondern es ist die Posaune, die gleichsam den Aufbruch, möglicherweise, dass es hier so dieses Posaunensignal bei der Armee deutlich macht. Die erste Posaune ist die zum Fertigmachen, die zweite zum Einpacken und die dritte zum Aufbruch. Möglicherweise, dass es diese Posaune ist. Jedenfalls, es wird hier einfach gesagt, und der Posaune, die Toten in Christus werden auferstehen und die Verwandlung in den Unsterblichkeitsleib wird geschehen. Die Gemeinde, die Christen, werden gleichsam wie die Braut dem Bräutigam entgegengebracht, dort in den Kosmos, in den Machtbereich Satans. Hier hinein ist natürlich dann der Text zu sehen, den wir ausgedruckt haben, auch den Text, dass von der Auferstehung der Toten in 1. Korinther 15 eben gesagt wird, von ihrer Auferstehung, 1. Korinther 15, 50 bis 53. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Hier wird uns einfach immer wieder die Schwelle gesagt zur unsichtbaren Welt Gottes. All das, was in dieser sichtbaren Welt, in dieser immanenten Welt ist, all das kann die jenseitige Welt nicht ererben. Es muss eine Verwandlung geschehen. Von daher ist auch alle Spekulation von hier aus in den Himmel hinein immer wie das Denken eines Säuglings über die Fragen des Sinns nach dem Leben. Das muss man einfach mal so beispielhaft sagen. Das greift immer zu kurz. Die ganze Dimensionalität der ewigen Welt ist uns nur in Bildern angedeutet, ist uns nur skizzenhaft angedeutet. Und von daher ist es gut, dass wir auch da immer wieder Zurückhaltung üben. Aber so kann eben Fleisch und Blut nicht die Wirklichkeit der Ewigkeit ererben und bekommen. Und so sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle, die Christen, werden verwandelt werden, so wie Christus jenen Leib bekam, der dann über der Dimensionalität stand. Er konnte durch geschlossene Räume gehen, durch geschlossene Türen gehen. Er konnte sich an zwei Stellen zu gleicher Zeit offenbaren. Wir werden ihm gleich sein, wie er ist, sagt uns der Johannesbrief. Also wir werden verwandelt werden in diesen Leib. Und das plötzlich, in einem Augenblick, steht im Griechischen, in einem Atomos, in einem Wimpernschlag. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Dieser Text ergänzt einfach noch einmal auch den von der Entrückung. Das also ist die Zukunftshoffnung, die wir als Christen haben. Und das soll uns trösten, wie es in 1. Thessalonicher 4, Vers 18 heißt. Das ist unsere Perspektive und die macht uns nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Lasst uns das mit aller Ruhe und Gewissheit einfach auch sagen und sehen. Ich sehe einfach mehr und mehr, dass die Menschen, die sich dem Zeitgeist hingeben, mehr und mehr ihre Welttüchtigkeit verlieren. Und die Leute, die noch die Welt irgendwo ein bisschen am Rudern halten, das sind die, die Verantwortung übernehmen. Und an vorderster Stelle oft die Christen, die wirklich noch ihren Mann stehen, verlässlich und vernünftige Menschen in dieser Welt sind. Also wenn uns das vorgeworfen wird, dann können wir vergessen. Nein, Christ sein und der Blick auf die reale Hoffnung, die für uns aussteht, macht uns welttüchtig und nicht weltflüchtig. Nein, wir sind dann treu in dieser Weise, aber wir sind natürlich dann zukunftsgerichtet. Und da drängen sich natürlich die nächsten Fragen auf und das ist der zweite Fragenkreis. Wer ist denn bei dieser Entrückung dabei? Die Frage, wann wird das sein, ist ebenso eben relevant. Und die spricht Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 1 an. Und da sagt er, dass sich einfach eine Entwicklung mehr und mehr verdichtet. Er spricht dieses interessante Wort von den Wehen hier. Und er spricht das interessante Wort von den verschiedenen Zeitdimensionen. Von der Zeitdimension des Kronos und des Kairos. Das sind zwei griechische Worte, die können verwirren. Aber sie sagen doch etwas sehr Deutliches. Wir leben im Kronos. Darum haben wir da hinten ein Chronometer. Der läuft unbarmherzig. Ich denke immer, wenn ich auf der Kanzel stehe, läuft er schneller. Aber er scheint doch zu laufen wie ein Chronometer, wie so eine Säbelmaschine eines Metzgers. Bei der Wurst schneidet er uns Scheibe um Scheibe unserer Lebenszeit ab. Das ist das unerbittliche Bild für Chronos, für diese enteilende Zeit, für diese gefallene Zeit. Das ist die gefallene Zeitdimension, so wie wir hier in Länge, Breite, Höhe in einer gefallenen Dimension in dieser Welt sind, so ist der Kronos die gefallene Zeit unter dem Diktat dieser Welt. Während der Kairos die Zeit des Höhepunktes, die Zeit der Ernte, wir sprechen ja im Gebrauch oder in der Biografie von zwei Menschen von einer Hochzeit. Das ist dann wirklich eine Hochzeit. Das ist ein Kairos, wenn zwei Menschen einen gemeinsamen Lebensweg beginnen. Das ist Kairos. Oder eine Krisiszeit. Gericht, die Zeit der Ernte. All das sind Kairoszeiten. Und von daher wird es interessant dann auch, wenn wir Kairos-Prophetie sehen, wie beispielsweise Propheten im Alten Testament gleichsam wie über Bergketten hinweg die Höhepunkte verschiedener Zeitabläufe gleichsam wie in einem Bild sahen. Jesaja 53 und so weiter, Beispiele, die Zeit läuft uns weg, ehe das alles genau erklärt wird. Aber da sehen wir, dass in einem Ablauf beispielsweise der leidende Gottesknecht und der wiederkommende Jesus in einem Bild gesehen werden. Und das wird uns erklärlich, wenn wir in den Alpen stehen, irgendwo über Berggipfel, dann denken wir, da die beiden, das ist ja ganz dicht beieinander, das ist ja ein Bild. Und wir sehen nicht, dass dazwischen ein Tal ist und ein Lauf. Und das ist also interessant im Blick auf die Prophetie. Gottes Uhr geht nach dem Kairos und nicht nach dem Kronos. Und von daher ist es eben auch gefährlich, nach dem Kronos zu rechnen. Es haben sich genug Leute verrechnet. Das ist eben die Frage nach dem Wann. Nein, er spricht hier davon, dass die Wehen, wie sie eine Frau bei der Geburt einfach dahin bringen, dass das Kind zur Welt kommt. Das heißt also, die sich verdichtende und verstärkende Kontraktion der Muskeln, die dann einfach das Kind austreiben und es zur Geburt bringen. Auch im Geburt ist ein Kairos. Und dieses Bild der sich verdichtenden und verstärkenden Zeichen, das ist für uns einfach eine wichtige Sache. Wilhelm Busch erzählt einmal, sie waren mit Mitarbeitern zusammen, plötzlich kommt die Gestapo herein. Wie gerne hätten sie dann noch hier und da und da und da so einige Papiere verschwinden lassen und auch einiges geordnet. Plötzlich, überraschend, da kann man nichts mehr ordnen. Jesus sagt das uns mit diesem plötzlich, mit diesem Überraschenden. Darum sagt er, die permanente Bereitschaft soll für uns da sein. Diesen Gedanken nehmen wir gleich noch einmal auf. Jetzt einfach mal die Frage, wer ist denn dabei? Und da wird uns hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 deutlich gesagt, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und das gilt ganz selbstverständlich, adäquat, genauso für die Lebenden in Christus. Also ist das mehr als ein frommes Hobby, sich damit zu beschäftigen, was heißt das, in Christus zu sein? Ist das wirklich eine Zukunftsfrage, eine existenzielle Zukunftsfrage? Wir haben den Text aus 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Man kann auch, wie die alte Luther übersetzt, sagen, alles ist neu geworden. Es ist wirklich damit alles neu geworden. Da ist wirklich eine ganz neue Perspektive da. Aber der Mensch, der dann sagt, ja Mensch, die alte Natur ist noch da, der hat natürlich dann da Probleme und deshalb ist diese Übersetzung ein wenig geläufiger. Dieses In-Christus-Sein ist wirklich ein ganz klarer und feststehender und sehr aussagekräftiger Begriff für die Christus-Wirklichkeit in unserem Leben. Wir können dieses Wort auch umkehren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wir können auch sagen, ist jemand eine neue Kreatur, ist er in Christus. Denn Wiedergeburt, eine neue Kreation, ein neues Wesen, ein Wesen, das Gottes Erbeigenschaften hat nach dem 2. Petrusbrief, das an Gottes Genetik teil hat, das kann nur durch Christus, das kann nur durch Gott geschehen. Und das sagt die Bibel ja auch, wir können eben gar nicht anders wiedergeboren werden, als dass wir Christus in uns aufnehmen. Johannes 1, Vers 12. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war das Faktum in Israel. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das ist die Realität der Wiedergeburt. Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben hineinnehmen, ihn als Retter, ihn als Herrn, ihn als Meister annehmen, die sind wiedergeboren. Menschen, die Jesus als ihren Messias annehmen, als den Heiland, ihre Sünde bringen, nach dem ersten Johannesbrief so schön, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist die Existenz in Christus. Nun geht es aber darum, dass ein Mensch in dieser Christuswirklichkeit wächst, vom Babystadium zu über das Stadium eines jungen Mannes, 1. Johannes 2, ein junger Mann stark wird geistlich, weil das Wort Gottes ihn nährt und dass er Sieger wird, dass er Sünde überwindet und dass er schließlich Vater wird im Glauben, anderen Menschen zum Glauben helfen kann. Es geht also in diesem in Christus sein um die Christuswirklichkeit. Auch das können wir jetzt nur kurz anticken, das ist sicherlich nochmal anders zu vertiefen. Wir sind nach der Wiedergeburt, nachdem wir Christus aufgenommen haben, noch mit den beiden Naturen da. Aber es ist wichtig, dass der Körper, der Leib, unser Leben, der Sünde kraftlos gemacht wird, dadurch, dass wir Christus in uns stärken, durch sein Wort. Dass das wie ein Baby Hunger hat. Ich staune mal wieder. Wir haben jetzt inzwischen das 11. Enkelkind und man kann sie so richtig genießen. Ich kann Roger Pugh sehr gut verstehen. Er sagte einmal, eigentlich sollten doch die Enkelkinder zuerst kommen, nicht? Das wäre doch noch viel schöner, nicht? Aber gut, dann müssen wir eben durchs Kindheitsstadium und dann Enkelkindstadium. Man kann sie einfach doch mit einem ganz anderen Abstand genießen. Aber ich staune dann immer, wer hat so einem Kind gesagt, wie es trinken soll? Wer hat einem Kind gesagt, wo die Mutter ist? Ja, das ist alles ganz schnell da. Und so ist einfach dieses Verlangen, das uns bewegt, dieses Verlangen, in Jesus vorwärts zu kommen, genau das Richtige, das ist die Existenz in Christus. Wer dort dranbleibt, wer dort Jesus Raum gibt, der ist dabei. Jesus sorgt dafür. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe den Meinen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus hat sich dort verbirgt. Es ist also wichtig, auf diese Wirklichkeit und Realität in unserem Leben zu setzen. Da kommt natürlich jetzt nochmal die Frage, die wir eben ein wenig zurückgestellt haben und vielleicht verbunden auch mit der Frage, wie können wir uns denn nun am besten vorbereiten? Was ist für uns jetzt wichtig, wenn wir auf dieses Ziel zuleben, wenn wir zielorientiert leben wollen? Wir sagten das eine schon, permanent bereit sein. Und so wie es dieses Beispiel von Wilhelm Busch sagte, immer clean sein, immer bereit sein, dass unser Leben ja transparent ist, dass es offenbar, dass da nichts entdeckt wird, was nicht in Ordnung ist, was uns beschämt, was uns beschmutzt. Das ist sicherlich einmal wichtig. Aber ich denke, wir wollen das nochmal ein wenig vertiefen. Die Bibel sagt uns, dass diese Zeit bis dahin gezeichnet wird vom Abfall, nicht von Religiosität, nicht im Abfall von Christlichkeit, nicht im Abfall von irgendwelcher Spiritualität. Das ist alles da. Abfall von Christus. Von einer oberflächlichen Christus-Gerede, aber die Wirklichkeit ist nicht da. Johannes geht sogar in seinem Brief so weit, er sagt, das ist das Kennzeichen des Antichristus, dass Christus geleugnet wird und zwar Christus ins Fleisch gekommen. Und Sie können sagen, Junge, das legst du vielleicht ein bisschen zu tief aus, aber ich lege es so tief aus, dass es nicht nur heißt, der Christus für uns, sondern auch der Christus in uns. Jeder, der nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, das ist für mich das große Wunder, dass er in mein Fleisch, in meinen Balch gekommen ist, in diesen dreckigen, jämmerlichen Madensack, wie Luther sagte, und ich kann ihm da so wohl nachstimmen und Luther zustimmen, ja, da hast du recht. Und ich frage mich manchmal, was Gott geritten hat, dass er mich erwählt hat. Ich hätte mich nicht erwählt. Aber dann staune ich darüber, dass er gesagt hat, da will ich reinkommen, da bin ich drin. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt der Johannesbrief. Und jeder, der nicht bekennt, der das mit seinem Leben nicht outet, Jesus für uns natürlich, ganz klar, aber auch Jesus in uns, der ist von einer anderen Fraktion. Das ist scharf, ich weiß. Aber so deutlich kann man es schnallen. Und dann sagt uns die Bibel in 2. Timotheus 3, dass in dieser letzten Zeit die Menschen, und das ist in einer schrecklichen Katalogisierung, da 3x7 Begriffe, wie einfach die Egomanie die Menschen um sich verdirbt in Zügellosigkeit und Zuchtlosigkeit und Dämonie, wie die Menschen einfach nur ausgeprägtes Ego werden. Ich kann es einfach nur so kurz zusammenfassen, man kann das nachlesen. Und ihr Lieben, das ist die Virulenz der geistlichen Luft, in der wir leben. Das müssen wir einatmen und müssen wir transpirieren. Und ja, wie können wir uns vor dieser Infektion schützen? Wie können wir wach bleiben für die Zukunft? Mir geht das durch und durch, das muss ich Ihnen sagen. Mir geht das durch und durch, wenn in Matthäus 25 hieß, die klugen und die törichten Jungfrauen, sie schliefen alle ein. Geht Ihnen das auch durch? Das läuft mir den Rücken runter. Wie können wir uns also in diesem Ungeist, der einfach um sich greift und den wir ja heute zum Packen sehen, wie es da heißt, Menschen, die eine äußere Form von Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen sie, Christus und den Gekreuzigten. Die labern ein Zeug von Religiosität und Spiritualität, aber Jesus als Erlöser, als Sünderheiland, brauchen wir nicht mehr. Genau, da sind wir drin. Wie können wir uns da schützen, dass wir in dieser Zukunftsperspektive auf Jesus zuleben? Wie können wir uns da wappnen? Und da hilft uns dieses Wort, das uns am Schluss genagt ist, wie Jesus die Bedingungen der Nachfolge genannt hat. Da sprach er zu ihnen allen, wenn mir jemand folgen will, also wenn jemand mit mir gehen will, auf dem Jüngerweg, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne, verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst oder an seiner Seele, könnten wir auch sagen. Jesus sagt hier 3 Dinge. Wenn jemand diesen Weg des Glaubens gehen will, dann macht Jesus das ganz deutlich. Das ist keine Wellnesskur. Der Weg der Nachfolge, das ist keine Wellnesskur. Das ist nicht dieses Wohlfühlevangelium weichgespült, wie es uns heute hier und da transpiriert wird, sondern es ist ein Weg, der alles fordert oder nichts. Denkt daran, dass es Jesus alles gefordert hat. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Und er ruft uns in die Nachfolge. Und er sagt, wenn ihr auf dieses Ziel zugehen wollt, dann ist es wichtig, dass wir diesen Weg der Selbstverleugnung gehen. Paulus sagt es in Philipper 2, Vers 5 bis 11 so schön, diese Gesinnung, die pflegt in euch, wie sie auch in Christus war, der, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt das nicht wie ein Raub fest, sondern er entäußert sich, entblättert, er legte ab, wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Ich weiß, das ist kein leichter Tobak. Und dazu muss man sich entscheiden. Und dazu muss man sagen, ja. Christliche Selbstverwirklichung führt da nicht hin. Da muss ich dann sagen, so Herr, entweder du oder ich. Und genau so steht die Alternative. Und Jesus sagt, es geht nur so. Genauso wie er. Er hat uns in die Nachfolge gerufen. Und genau wie er können wir nur, wenn wir Ja, Vater, sagen, diesen Weg gehen. unserem Ego da einen Tritt hingeben, wo es kein Gesicht hat. Und zu sagen, Herr, du, das ist nicht leicht. Aber das ist der Weg, der uns vor dieser ansteckenden Krankheit der Egomanie, die in dieser Welt herrscht, vor dieser virenverseuchten Luft uns rettet. Und das Zweite, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Ja, die mystische Anschauung der Kirchengeschichte, die hat uns immer gesagt, ja, ich muss mein Kreuz tragen. Und dann meinen wir, wir müssen Jesu Kreuz tragen. Und wir müssen ihm die Lasten tragen. Und das ist ja so schwer und furchtbar. Und das steht hier gar nicht. Hier steht, der nehme sein Kreuz auf sich. Und ihr Lieben, nehmen wir es doch mal so ganz schlicht und einfach, es ist uns in der Bibel doch berichtet von der Kreuzigung Jesu. Was ist, wenn ein zum Tode Verurteilter sein Kreuz auf sich nimmt? Gerichtsprozess ist gelaufen, das Urteil ist ausgesprochen und der Verurteilte nimmt sein Kreuz, der sagt damit, ich habe keine Revisionsmöglichkeit mehr. Ich kann mich an kein anderes Gericht mehr wenden und berufen. Ich nehme das Todesurteil an. Das heißt für mich, der nehme sein Kreuz auf sich. Und nun sagt Jesus hier an dieser Lukasstelle noch so schön, täglich. Und da sagt Paulus mal an einer Stelle, ich sterbe täglich. Und da kennen wir vielleicht auch den Ausspruch von Luther, der gesagt hat, unser Ich muss ersäuft werden im Meer, wo es am tiefsten ist und so weiter. Nicht? Ja, jawohl, täglich, durch Reue und Buße. Jesus sagt, das ist der Weg. Wenn wir das begreifen, dass wir durch die Sünde, dadurch, dass Adam und Eva sich entschieden haben, wir sagen, was können wir dafür, dass unsere Urgroßeltern sich damals mal so entschieden haben und diesen Blödsinn gemacht haben? Was kann ich denn dafür? Ja, ganz einfach. Beweis doch, dass du es anders machst. Und sagen, wir sind eben seitdem wir jenseits von Eden dazu verflucht, dass wir immer von uns weg und zu uns hin denken müssen. Und zwar nicht nur einige, sondern alle. Alle. Der Redner heute hier eingeschlossen. Wir alle. So sagt es die Schrift. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir sagen, dieses alte Ego-Wesen gehört ans Kreuz. Und Christus gehört in die Mitte des Lebens. Und wer das sagt, der kann dann das Dritte, er kann Jesus nachfolgen. Dann ist es erst möglich, ihm in dieser Spur nachzufolgen. Erst die Schritte der Nachfolge zu gehen. Dann folge er mir nach. Ihr Lieben, hier wäre noch vieles zu vertiefen, aber wie gesagt, die Uhr läuft. Lasst mich das einfach mal so deutlich machen, nochmal mit so einem Beispiel, wie es mir hängen geblieben ist, wie Heinrich Kemmler das mal so erzählte, von einem Heidebauern. Es war in der Zeit im Dritten Reich, der Junge war aus dem Ruder gelaufen. Er war bei der HJ gelandet und war dann oft als Saufkumpane mit den anderen unterwegs. Und dann kamen sie spät mitternachts nach Hause, spät nach Mitternacht, gröhlend und johlend. So war es auch jetzt wieder. Unter dem Schlafzimmerfenster der Eltern johlten sie und gröhlten sie und machten schreckliche Parolen da los, auch gegen Gott und gegen den Glauben. Der Vater wälzt sich unruhig im Bett hin und her. Schließlich springt er auf. Frau zetert hinterher, was willst du machen? Er sagt, lieber einen toten Sohn als einen solchen missratenen. Oh, Mutter jammert. Ein Griff in die Rumpelkammer, eine dicke Eisenstange hat er in der Hand, so steht er hinter der Tür. So will er seinen Sohn empfangen. Justament in dem Moment fährt ein Lastwagen durch das Heidedorf bei dem Sandboden. Nicht, dieses kleine runde Pflaster, können Sie sich vorstellen, das gibt Erschütterung. Die Tür springt auf zum gegenüberliegenden Wohnzimmer. Da hängt ein Kruzifix an der Wand. Und es ist, als ob der Herr ihn vom Kreuz her anspricht: Was hast du in deiner Hand? Eine Eisenstange. Was willst du damit? Mein Sohn, erschlagen. Bin ich so gekommen? Fragt der Herr. Nein, Herr, die Stange rutscht ihm aus den Händen. Vergib mir. Er kniet vor dem Kreuz nieder, sagt: Herr, vergib mir. Ich habe die Kraft nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Hilf mir. Und der Herr schenkt ihm eine ganz neue Kraft, ein paar Minuten später seinem Sohn zu begegnen, einer Liebe, dass der Sohn sehr verwirrt wird. Junge, hast du Durst, hast du Hunger? Komm, ich zieh dir mal die Knobelbecher aus. Möchtest du was trinken? Der Junge guckt ihn an, ist ganz verwirrt. Stolpert hoch auf seinem Bett. Und am Morgen fragt der Vater: Was ist los mit dir gewesen in dieser Nacht? Und dann erzählt der Vater ganz ehrlich, was los war. Und darüber findet der Junge zu Jesus. Er ist im Krieg geblieben, aber der Bauer sagte dann Heinrich Kemner: Habe ich ihn nicht gut ausgebracht? Ja, Jesus hat ihn gut ausgebracht. Ihr Lieben, das ist es, das sind keine leichten Prozesse. Da, wo wir uns selbst loslassen dürfen, können, müssen. Aber nur so kann Jesus in uns Platz greifen, denn in ihm sein ist das Gleiche wie er in uns. Das ist die zweite Seite der Medaille, das ist wie die Medaille von vorn und hinten. Er in uns, wir in ihm. Es ist diese existenzielle Wirklichkeit. Seht, und so wie seine Hingabe uns ins Leben führt, so ist dieser Tod am Ego der Tod, der uns ins Leben Christi führt, sein Leben in uns. So kann er sich entfalten, kann er sichtbar werden, kann er offenbar werden. Und ihr Lieben, die Menschen, in denen Christus lebt, die wird er alle mitnehmen, wenn er wiederkommt. Da brauchen wir dann gar keine Angst mehr haben. Dafür sorgt er. Die liebt er viel zu sehr. Habt ihr mal einen Bräutigam gesehen, der seine Braut liebt und sie irgendwo sitzen lässt? Das ist nur einer, der krank im Kopf ist. Jesus nicht. Er liebt seine Leute. Darum, lasst uns Platz machen für ihn, dass er in unserem Herzen leben, lieben und regieren kann. Amen.